ARD.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie an diesem ersten Buchmessetag und bitte begrüßen Sie mit mir den Autor und Umweltaktivisten Ernst Paul Dörfner. Das Liebesleben der Vögel erschien im Hanse Verlag innerhalb kürzester Zeit schon in der zweiten Auflage, habe ich gehört.
Genau.
Ja. Und Herr Dörfler, dann lassen Sie uns gleich mal mit dem Titel beginnen. Nehmen wir doch mal ganz prominente Vogelpaare, die man so in der Natur beobachten kann. Die Störche zum Beispiel, wenn sie zusammen im Nest stehen und vor sich hinklappern. Oder die Schwäne, wenn sie gemeinsam über den See ziehen. Sind Sie wirklich der Meinung, dass diese Vögel einander in Zuneigung zugetan sind?
Zuneigung, Liebe.
Ja.
Ja, das haben ja die Menschen lange Zeit für sich beansprucht. Und den Tieren und den Vögeln, denen hat man das nicht zugestanden. Ja? Die agieren ja mit Reflexen nach Programmen wie lebende Roboter. Aber die Zeiten sind vorbei. Wir wissen inzwischen sehr viel mehr über das Gefühlsleben der Vögel. Und das war auch der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Sowohl Vögel als auch Menschen haben ja ein Gefühlszentrum im Gehirn. Und sowohl Vögel als auch Menschen haben Hormone und die sind identisch. Und es gibt Verliebtheitshormone, es gibt Kuschelhormone, Oxytocin, es gibt das Testosteron. Das sind alles Hormone, die sowohl den Vogel im Verhalten beeinflussen als auch uns Menschen. So ist es naheliegend, dass auch Vögel Gefühle haben.
Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und wenden uns Ihrem Buch zu. Sie erklären ja in diesem Buch, dass das Besondere an den Vögeln im Gegensatz zu Säugetieren und anderen Tieren ist, dass sie, was uns jetzt so ganz selbstverständlich vorkommt, sie legen die Eier ins Nest, dort sind dann die Jungtiere und all dies muss bewacht, gewärmt, gefüttert werden und das lässt sich am besten im Team erledigen und das wäre letztendlich der Grund für diese Liebespaare, sagen wir mal so.
Genau. Das ist der Grund für das Liebes-, Ehe- und Familienleben der Vögel. Das ist ja auch das Thema meines Buches. Wir müssen mal einen Blick auf die Säugetiere werfen. Das sind ja unsere nächsten Verwandten. Wie machen die Säugetiere das? Ja, da treffen sich Männchen und Weibchen mal flüchtig zur Kopulation und das Männchen macht sich dann aus dem Staub. Das ist die Regel. Ja, ist egal, ob man da Reh, Hase, Hirsch oder Maus anschaut. Das Männchen seilt sich ab und das Weibchen übernimmt die weiteren Arbeiten in der Gebärmutter. So, und das Weibchen hat auch alle weiteren Arbeiten, ja. Das Säugen, das Betreuen, das Kuscheln, das gehört alles zu den Weibchen. So, und bei den Vögeln ist es halt anders. Weil Vögel, die haben ja das Fliegen erfunden. Und Fliegen mit 5 oder 10 Küken im Bauch macht sich schlecht, ja, vom Gewicht her. Deswegen haben die Vögel eine tolle Idee gehabt, nämlich das Auslagern der Schwangerschaft. Ja, Auslagern macht ja heute die Wirtschaft auch immer wieder. Und die Schwangerschaft wurde in das Nest ausgelagert in Form von Eiern. Und dadurch können die Vogelweibchen ständig fliegen. So, und wenn die Eier dann im Nest liegen, dann muss natürlich erstmal das Nest gebaut werden, es muss das Revier verteidigt werden, das Nest verteidigt werden. Die Jungen müssen, die Eier müssen ausgebrütet werden durch Wärme, sie müssen geschützt werden und gefüttert werden. Und es ist logisch, das macht sich im Zweierpack besser als allein. Und deswegen haben Vögel die Ehe und die Familie erfunden. Und das schon seit 150 Millionen Jahren.
Sie beschreiben in Ihrem Buch ungefähr 50 verschiedene Vogelarten, also von A wie Amsel bis Z wie Zaunkönig, sage ich mal. Und ich fand es wirklich faszinierend, wie viele verschiedene Strategien die verschiedenen Vogelarten entwickelt haben, um zu balzen, sich zu paaren oder eben dann auch zusammenzuleben. Zählen Sie mal bitte ein paar auf, der ganz verschiedenen Arten, wie Sie das machen.
Ja, Vögel sind enorm kreativ, einmal in der Werbung, aber auch in der Vielfalt der Paarbeziehungen. Ja, können wir mit Amsel und Drossel anfangen? Das Typische ist ja die monogame Saisonehe. Also ein Männchen, ein Weibchen finden sich im Frühling und paaren sich, ja, und erledigen dann die Brut bis zur Aufzucht. Das ist also die monogame Saisonehe. Und wenn die Saison zu Ende ist, wird die Ehe aufgelöst. Die Kinder werden für immer entlassen. Es gibt dann kein Wiedersehen, auch nicht zu Weihnachten. So, dann neben der monogamen Saisonehe gibt es auch natürlich die Dauerehe. Ne? Die hält länger als eine Saison. Aber die Dauerehe ist längst nicht so beliebt bei den Vögeln und verbreitet wie die Saisonehe. Ja, warum? Die Saisonehe ist einfach praktisch für Kleinvögel, die keine lange Lebenserwartung haben. 3 Jahre durchschnittliche Lebenserwartung. Gut, und wenn dann der Sommer vorbei ist, warum soll ich an meinem Partner festhalten, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass er das nächste Frühjahr erlebt, doch nicht sehr hoch ist? Deswegen trennen sie sich und im nächsten Frühjahr schauen sie sich um und entscheiden je nach Marktlage und paaren sich dann halt neu. Es kann auch der alte Partner sein. Aber bei langlebigen Vögeln, Schwänen, Gänsen, Adlern und so weiter, die haben ja eine Lebenserwartung so um die 10 Jahre, manchmal auch 20 Jahre. Und da lohnt es sich tatsächlich, am bewährten Partner festzuhalten. Ich betone bewährt. Bewährt hat sich ein Partner nur dann, wenn es Nachwuchs gegeben hat. Ja, wenn also die Partnerschaft Erfolg hatte. Und der Erfolg misst sich an der Anzahl der Kinder, des Nachwuchses. Je mehr Nachwuchs, umso größer der Erfolg. So, jetzt haben wir die Monogamie abgehandelt. Es gibt natürlich nicht nur Monogamie. Es gibt bei 10% der Vögel natürlich auch die Bigamie und die Polygamie. Ja, das ist also ein weites Feld, weil die Vielfalt ist ein Prinzip in der Vogelwelt. Also Bigamie zum Beispiel, vielleicht kommen wir dann noch auf den Zaunkönig. Die meisten Zaunkönige lieben die Bigamie. Ja. Und Polygamie, das ist auch so eine Geschichte. Da gibt es einmal die Vielmännerei und dann die Vielweiberei. Die Vielweiberei, also man kann auch Polygynie sagen, Gyn, ja, das Weibchen, und Polyandrie, das Vielmännerei. Das Vielweiberei, ich weiß, tut mir leid, aber der Begriff ist wirklich gebräuchlich. Ja. Und diese Modelle gibt es bei verschiedenen Vogelarten. Man denkt immer, Polygamie ist ein Männchen mit mehreren Weibchen. Stimmt nicht, es geht auch umgekehrt. Ein Weibchen mit mehreren Männchen. Vielleicht kommen wir zu dem Beispiel noch.
Ja, und Sie haben vor allen Dingen sehr ausführlich erklärt, auch an ganz unterschiedlichen Beispielen, nach welchen Kriterien die Weibchen die Männchen auswählen und dass sie mit ihrer Wahl letztendlich auch immer dem Schönsten den Vorzug geben. Also, dass sie gewissermaßen die Schönheit in der Vogelwelt durch die Weibchen immer durch die Generationen fortgeführt wird. Da ist mir die Rauchschwalbe besonders in Erinnerung geblieben. Erklären Sie doch bitte mal, nach welchen Kriterien dort gewählt wird.
Ja, also in der Regel, das ist richtig, wählen die Weibchen nach Schönheit und nach Qualität des Gesangs aus. Das sind Indizien, Kriterien für die Fitness, für die Gesundheit, für die Leistungskraft und für die Futtergrundlage im Revier. Ja, das ist.
Ja, aber das ist also quasi nicht vordergründig wie so eine ästhetische Entscheidung, sondern am Ende ist es doch genetisches Programm, was dort umgesetzt wird.
Ja, das denkt man sich so. Ja, wir denken, die Gene machen das alles. Ja, das ist eine veraltete Auffassung. Natürlich, Gene spielen immer eine Rolle. Aber inzwischen, neue Forschungen haben ergeben, dass tatsächlich auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Zum Beispiel haben die Vogelweibchen die Schönheit erfunden. Ja, ein amerikanischer Ornithologe, Richard Prum von der Yale-Universität, hat festgestellt oder ist zu dem Entschluss gekommen, zu dem Ergebnis, dass die Weibchen ein Schönheitsempfinden haben, sie treffen eine ästhetische Auswahl. So, und sie suchen sich das aus, was ihnen am besten gefällt. Und am besten gefällt natürlich den Weibchen Farbe, Schmuck, aber auch Gesangsqualität und Gesangsvariationen, also eine Vielfalt an Liedern. Und diese Auswahl durch die Weibchen, die hat dazu geführt, dass die Männchen immer schöner wurden, immer schönere Lieder gesungen haben. Und eine Zwischenfrage?
Eigentlich eine ganz wichtige Frage, die ich schon mal gestellt habe. Sind Sie wirklich sicher, dass es eine ästhetische Entscheidung ist? Sie haben selbst in Ihrem Buch ausgeführt, dass zum Beispiel die Rauchschwalbe mit den längsten Schwanzfedern die kräftigste ist. Die hat das beste Immunsystem. Also ist es irgendwie doch keine ästhetische, sondern eine Tja, wie soll ich sagen?
Die Rauchschwalbe ist ein Spezialfall. Es gibt ja immer Ausnahmen. In der Vogelwelt gibt es ganz viele Regeln, aber es gibt noch mehr Ausnahmen. Und bei der Rauchschwalbe ist es tatsächlich so, Männchen und Weibchen, wie unterscheiden sie sich äußerlich?
Eigentlich gar nicht.
Durch nichts, sehen genauso aus. Und beim Singen unterscheiden sie sich auch nicht. Männchen kann so, genauso toll zwitschern wie Weibchen oder umgekehrt. Aber bei der Partnerwahl muss natürlich das Weibchen sich an irgendetwas orientieren. Ja? Woran erkennt nun das Weibchen das beste Männchen? Man muss wissen, bei den Singvögeln haben immer die Weibchen die Wahl. Männchen haben kein Wahlrecht. Männchen dürfen beantragen, ja, und sich präsentieren, sich bewerben, sind die Wahlkandidaten, aber sie können nichts entscheiden. In der Vogelwelt hat der Feminismus sozusagen schon zum Erfolg gekommen, ist Standard geworden. So, jetzt woran orientiert sich nun das Schwalbenweibchen? Es orientiert sich an der Länge der Schwanzspieße. Ja, also langer Schwalbenschwanz, tolles Männchen. So, und die Schwanzspieße unterscheiden sich in der Länge zwischen 2-3 Zentimetern. Das sind die kurzschwänzigen Männchen. Und die langschwänzigen Männchen, die haben Schwanzspieße, das sind die äußeren Steuerfedern. Die sind dann so 7-8 Zentimetern. Und die Weibchen wählen, so wie ermittelt wurde durch italienische Forscher, immer für die langschwänzigen Männchen. Weil, und das ist jetzt auch ein Forschungsergebnis, man hat nämlich die Vögel eingefangen. Ne? Und man hat dann die Männchen vermessen, ja, Schwanzlänge, aber man hat auch Blut entnommen und die Blutprobe ins Labor geschickt und festgestellt, dass die langschwänzigen Männer die besten Abwehrkräfte haben. Und die langschwänzigen Männer hatten auch die wenigsten Parasiten zu bieten. Das heißt also, die langen Schwänze sind ein Ergebnis, widerspiegeln sozusagen die Fitness des Männchens.
Ja, na gut. So. Also das bewegt sich offenbar in diesem Spektrum zwischen also reine Fitness, aber auch der schönste Gesang ist ja nicht auch bei demjenigen am besten, der am kräftigsten und am gelehrigsten ist, der halt kennt die meisten Strophen?
Genau. Es ist aber auch so, dass Weibchen einen Modetrend festlegen, wie man inzwischen weiß. Ja. Genau. Und zwar wählen die Weibchen ja aufgrund ihres ästhetischen Empfindens und aufgrund der Vorlieben, Weibchen haben Vorlieben für schöne Strophen, wählen sie bestimmte Männchen aus. Und diese Gene werden dann auch an den Nachwuchs weitergegeben. Und die Folge ist tatsächlich ein Modetrend. Ja, die Mode ist keine Erfindung des Menschen, sondern Mode ist in der Natur vorhanden. Es gibt also eine Entwicklung. Männchen werden immer schöner und sie singen auch immer schöner, weil es die Weibchen so wollen. Aber Fast Fashion ist etwas typisch Menschliches. Ja? Der Modetrend bei den Vögeln, das ist was sehr Langfristiges. Und das wird dann auch in den Genen verankert. Das wissen wir.
Ja, wir können da jetzt nicht ins Detail gehen, aber Sie haben wahrscheinlich auch im Publikum schon gemerkt, dass Sie als Autor in Ihrem Buch in der Wortwahl eine Parallele immer zwischen Menschen und Tieren ziehen, zwischen Vogelwelt und Menschenwelt. Und Sie haben nicht nur die Parallelen gezogen, sondern an die Vögel auch durchaus menschliche Attribute verteilt, wie jetzt auch schon zu hören war. Also die Vögel sind bei Ihnen gewitzt oder fleißig oder mürrisch oder eitel. Das ist ein Verfahren, für das ist vor 150 Jahren schon Alfred Brehm gescholten worden. Warum haben Sie sich für diesen Ansatz entschieden?
Also die Zeiten von Alfred Brehm, die sind Gott sei Dank vorbei. Ich bin Naturwissenschaftler und das, was ich vermittle, ist Wissen. Das ist seit 40 Jahren mein Job. Naturwissen, Umweltwissen, Klimawissen, Gesundheitswissen. Das sind die vier wichtigsten Themen, die ich mit meinen Büchern vermittle.
Warum dann trotzdem diese Vermenschlichung der Tiere und also nicht einfach so ein ganz zoologisches Vokabular, wie man es jetzt erwarten würde?
Danke, danke. Es ist ja so, Wissenschaftler müssen sich, wenn sie ernst genommen werden, in einer Wissenschaftssprache äußern. Das habe ich ja früher auch gemacht. Ja, ich habe ja früher mal ordentlich als Wissenschaftler gearbeitet. Das Problem ist, mich versteht keiner und es interessiert keinen so richtig, weil man es nicht versteht. Und da ich vor 40 Jahren mich entschieden habe, mich aus dem Wissenschaftsbetrieb herauszunehmen und freiberuflich mich mit Natur zu befassen, da habe ich dann begonnen, eine eigene Sprache zu entwickeln. Eine Sprache, die unter die Haut geht, die jeder versteht. Ich beschreibe sozusagen das Verhalten der Vögel in der menschlichen Sprache, ohne die Vögel zu vermenschlichen. Und das, wenn das so ein jemand liest, der stellt dann fest, oh, das klingt ja sehr menschlich. Ja, das hängt einfach damit zusammen, weil das Verhalten der Vögel und das Verhalten der Menschen gar nicht so verschieden ist. Und deswegen erlaube ich mir, in ganz normaler menschlicher Sprache über das Leben der Vögel zu schreiben. Und das ist letzten Endes auch das Geheimnis des Erfolges meiner Bücher. Es geht unter die Haut. Und es ist immer noch wissenschaftlich.
Nun gut. Applaus dafür.
Danke.
Sie haben jetzt selbst schon sich doch nochmal vorgestellt und ich muss das jetzt auch nochmal nachholen. Also ich habe Sie am Anfang tatsächlich gar nicht vernünftig vorgestellt. Das mache ich jetzt nochmal. Sie sind promovierter Chemiker und Sie haben als junger Mann, wenn ich das mal so sagen darf, auch in Ihrem Beruf gearbeitet als Chemiker noch zu DDR-Zeiten. Aber ausgerechnet diese Arbeit als Chemiker hat Sie in die damals noch sehr junge Umweltbewegung der DDR geführt und Sie waren dort auch ein Aktivist. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an Ihr Buch von 1986, Zurück zur Natur. Und seitdem Sie nicht mehr als Chemiker arbeiten, engagieren Sie sich in Naturschutzfragen. Sie haben etliche Bücher geschrieben über Ihren Heimatfluss, die Elbe. Sie leben an der Elbe, beziehungsweise nahe der Elbe. Und Sie haben auch schon mehrere Bücher über die Vogelwelt geschrieben, zum Beispiel 2019 das Buch Nestwärme, was wir von Vögeln lernen können. Wie kam es, dass Ihnen ausgerechnet es Ihnen die Ornithologie angetan hat? Es hätten ja auch Orchideen sein können oder Frösche oder was auch immer.
Also das Wort Ornithologie verwende ich nicht so unbedingt gern. Ich bin auch kein typischer klassischer Ornithologe, der zählt nämlich Vögel und ist immer auf der Jagd nach seltenen Vögeln. Das ist nicht mein Ansatz, obwohl die Arbeit ist wichtig und ich schätze sie und ich profitiere auch davon. Mein Ansatz ist, der Vögel sind für mich Botschafter. Botschafter der Natur. Und mit diesen Botschaftern, weil eben Vögel schön sind und es ist auch schön, sie zu erleben, mit diesen Botschaftern kann ich Menschen, die ja inzwischen sehr weit weg von der Natur sind, wieder an die Natur heranführen und ihnen Naturwissen wieder beizubringen. Also Vögel verwende ich einfach, um die Dinge, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, Menschen zu vermitteln. Denn Vögel leben klimaneutral, ja, die Mobilität ist eindeutig klimaneutral. Das sollten wir auch von den Vögeln endlich lernen. Ja, sie bauen Nester, die sind wärmegedämmt, ja. Das entdecken wir jetzt auch endlich, ja. Und der Ressourcenverbrauch ist sehr schonend. Und sie arbeiten im Stoffkreislauf. Alles und sie reparieren ihr Gefieder und sie tragen ihr Gefieder ein ganzes Jahr lang. Ja, wir wechseln, Deutschen wechseln ja die Kleidung. Pro Woche kauft der Deutsche ein neues Kleidungsstück. Also das alles ist nicht nachhaltig und von Vögeln können wir Nachhaltigkeit lernen.
Naja, aber Sie sind auch ein Zeiger dafür, was alles schiefläuft. Also indem die Vogelpopulationen eben auch zurückgehen, die ganzen Arten verschwinden, ist die Vogelwelt letztendlich ja auch ein Anzeiger für unsere Sünden, wenn ich das jetzt mal so sagen darf.
Ja, der Rückgang der Vögel ist ja jedem nicht entgangen, sollte uns ein Alarmsignal sein. Und ein Alarmsignal in der Beziehung, dass wir unseren Lebensstil und unsere Wirtschaftsweise gründlich überprüfen und verändern müssen. Ja? Wir hatten ja mal ein Reparaturprinzip und das Reparaturprinzip oder eine Reparaturkultur, die ist ersetzt worden durch eine Wegwerfkultur. Und diese Wegwerfkultur hat uns an den Rand der Existenz gebracht. Und jetzt sind wir auf dem Weg, wieder zu den Prinzipien zurückzukehren, die eigentlich naturverträglich sind und die Vögel schon immer praktizieren. Und Vögel sind für mich wirklich Vorbilder. Ich sagte schon, 150 Millionen Jahren gibt es Vögel. Uns gibt es seit 0,2 Millionen Jahren. Homo sapiens, 0,2 Millionen. Ich weiß nicht, wie lange wir, wenn wir uns nicht grundlegend ändern, wie lange wir noch auf dieser Erde existieren können. Vögel können übrigens relativ leicht umziehen. Ja? Wenn die Klimabedingungen hier nicht mehr erträglich sind, dann ziehen sie um mit ihrer Infrastruktur. Und ihre Infrastruktur ist nichts anderes als ein Nest. Und das bauen sie woanders auf, wenn sie noch Platz finden. Aber wir Menschen, ja, wir Leipziger, wir werden dann nicht einfach so ohne weiteres umziehen können mit unserer Infrastruktur. Deswegen werden wir als Menschen unter dem Klimawandel, den wir auch verursacht haben, mehr leiden als die Vögel. Und denen geht es schon schlecht.
Jetzt lassen Sie uns noch mal auf Ihr Buch zurückkommen.
Ja.
Ich bin also nicht mehr als ein interessierter Laie, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich bin schon ganz stolz, wenn ich die eine oder andere Vogelart am Futterhäuschen erkenne oder morgens jetzt, wo wild gezwitschert wird, auch mal die eine oder andere Vogelstimme erkenne. Aber was Sie in Ihrem Buch beschreiben, das sind ja ganz detaillierte Beobachtungen von Vogelarten, die ja auch zum Teil sehr versteckt und verborgen leben, die man also gar nicht, wo man sich nicht daneben stellen kann mit dem Fernglas, ja. Wie werden denn diese erstaunlichen Erkenntnisse gewonnen? Ist das, haben Sie das zusammengetragen? Sind das universitäre oder schon ganz alte Beobachtungen? Erzählen Sie mal.
Ja, eigentlich könnte ich was vorlesen, aber ich kann es auch erzählen, ja. Das schaffen wir zeitlich, glaube ich, nicht, wenn ich auf die Uhr gucke. Oder soll ich ein, zwei Seiten vorlesen oder erzählen? Also unbedingt vorlesen. Dann gucke ich jetzt mal. Ich würde dann nämlich ein Beispiel vorlesen von der Heckenbraunelle. Heckenbraunellen, die beherrschen es, sich gut zu verstecken, und zwar in Hecken, ne? Wie der Name schon sagt. Es ist kein seltener Vogel. Ja, gehört zu den 20 häufigsten Vogelarten, die wir in Deutschland haben. Sie ist mit dem Spatzen ja fast zu verwechseln, hat aber einen dünnen Schnabel und hat schwarze Streifen so auf dem Rücken. Ja, diese Heckenbraunelle, da will ich ein bisschen was vorlesen, wie man da vorangegangen ist, um das Liebesleben herauszubekommen. Das ist gar nicht so einfach, von so einem Vogel, ja, das alles so mitzukriegen, was da so abläuft. In kaum zu übertreffender Gründlichkeit haben britische Forschende um den Verhaltensökologen Barry Davis das ungewöhnlich komplexe Paarungsverhalten der Heckenbraunellen untersucht. 10 Jahre lang wurden 222 Männchen und 206 Weibchen im Botanischen Garten der Universität Cambridge einzeln mit Farbringen markiert und waren mit dieser Art von Personalausweis jederzeit identifizierbar. Also die hatten dann erstmal einen Personalausweis und man konnte sie kontrollieren, was sie gerade machten. Selbst die intimsten Verhaltensweisen gelangten durch das intensive Studium sehr detailliert ans Licht der interessierten Öffentlichkeit. Obwohl die Heckenbraunellen zu den 20 häufigsten Vogelarten zählen, sind sie den meisten Menschen völlig unbekannt. Doch das könnte sich ändern, wenn deren Liebesleben an Bekanntheit gewinnt. Einem Mäuschen gleich huscht die Braunelle durch das Dickicht in Gärtenparks und Wäldern. Das Verstecken in Hecken hat dieser Vogel vortrefflich gelernt. Die scheue Heckenbraunelle gilt als eine Meisterin der Tarnung und wird auch die Unscheinbare genannt. Sie ist schwer zu beobachten. In Deckung zu gehen ist sie ein großes Bedürfnis. Die Geschlechter gleichen sich in ihrem unspektakulären bräunlichen Aussehen. Im Blättergewirr fällt der kleine Vogel durch seine 2 Sekunden andauernden, eilig vorgetragenen, hochtonigen und etwas quietschenden Strophen auf. Manche sagen, es hört sich an wie ein quietschender Kinderwagen. Manchmal zeigt sich das singende Männchen auf exponierten Heckenspitzen. Also wenn gesungen wird, wird ja geworben, dann wagt er sich aus der Deckung. Aber ansonsten verstecken sie sich eben in Hecken. Heckenbraunellen haben sehr komplexe Paarbeziehungen, bei denen ein menschlicher Beobachter sehr schnell die Übersicht verlieren kann, nicht aber die britischen Wissenschaftler. Grundsätzlich hat jedes Weibchen sein eigenes Revier, das es auch gegen andere Weibchen verteidigt. Die Reviere können sehr dicht beieinander liegen. Schon in einem Umkreis von 50 Metern können sich mehrere Weibchen mit ihren Nestern aus Moos platzieren. Ein einzelnes Weibchenrevier kann wiederum von einem oder mehreren Männchenrevieren überlappt werden. Jetzt wird's spannend. So kommt es, dass ein Heckenbraunellenweibchen sich durchaus mit 2 Männchen verpaaren kann. Ähnlich häufig haben einzelne Männchen mehrere Weibchen. Tja, wann was auftritt, erfahren wir jetzt. Der konkrete Familienstand bei Heckenbraunellen richtet sich in erster Linie nach der Futtergrundlage. Ist genug Futter im Revier vorhanden und damit ein gewisser Wohlstand gegeben, trachten die Männchen nicht nur nach einem, sondern gleich nach 2 bis 3 Heckenbraunellenweibchen. Seinem zahlreichen Nachwuchs verteilt auf mehrere Nester trägt das dienstbeflissene Männchen Futter zu. Das geht aber nur so lange gut, wie das Futter ausreicht. Paradiesische Verhältnisse, wo einem die gebratenen Tauben nur so in den Schnabel fliegen, sind rar. In kargen Zeiten und in ärmlichen Revieren kann es vorkommen, dass es ein reguläres Männchen nicht einmal schafft, ein einziges Weibchen nebst Jungvögeln ausreichend zu versorgen. Dann ist Hilfe von außen nötig. Das Weibchen wirbt in seiner Not ein Zweitmännchen an. Meist ist es ein Junggeselle. Ein unerfahrenes, einjähriges Exemplar, das ganz bestimmte Eigenschaften mitbringen sollte. Es muss tüchtig und hilfsbereit, bescheiden und zurückhaltend sein. Kurzum, ein subdominantes Beta-Männchen. Gehorsame Unterordnung ist oberste Pflicht. Die Vorherrschaft des dominanten Alpha-Männchens darf niemals in Frage gestellt werden. Der öffentliche Gesangsauftritt und die öffentliche Begattung müssen das Privileg des Hauptmannes bleiben. Dann und nur dann toleriert der eifersüchtige Erstmann den Zweitmann gewissermaßen als Knecht. Doch allein den Knecht zu spielen macht keinen Spaß. Das versteht auch das Weibchen. Um den Mann in der zweiten Reihe bei der Stange zu halten, belohnt das Weibchen seine treuen Dienste auf eine liebevolle Weise und fordert ihn nahezu stündlich zur Kopulation auf. Diese gelingt ohne Störung immer nur dann, wenn der Hauptmann einen größeren Ausflug zur Futtersuche machen muss und das Blätterwachstum vorangeschritten ist, damit ein guter Sichtschutz besteht. Je dichter die Verbuschung, umso schwieriger gestalten sich die Kontrollmöglichkeiten für den primären Gatten. Wenn der Hauptgatte schließlich von seinem Futterflug zurückkommt und ebenso Lust auf sein Weibchen verspürt, geht er auf Nummer sicher, um auszuschließen, dass womöglich ein Aushilfsgatte sein Weibchen befruchtet hat, setzt ein ausgefeiltes Ritual ein. Das Männchen umkreist sein Weibchen, das sich daraufhin abduckt, sein Gefieder sträubt und schüttelt. Schließlich hebt es mit zitternden Flügeln seinen Schwanz und legt den Kloakenausgang frei, der durch einen weißen Federkranz sehr auffällig markiert ist. Jetzt pickt das Männchen an die Kloakentür und löst ein Pulsieren aus. Es kann eine ganze Minute verstreichen und bis zu 30 Mal gepickt werden, bis das Weibchen ein winziges, hell gefärbtes Tröpfchen absondert. Das ist das Sperma einer vorangegangenen Kopulation. Erst nach dieser Zeremonie besamt das Hauptmännchen sein Weibchen mit garantiert eigenen Erbfaktoren. Genau das ist Sinn und Ziel des Spiels, wenn immer möglich, die eigenen Gene weiterzugeben. Doch eine Garantieerklärung kann das dominante Männchen nicht erwarten. Der praktizierte Ritus ist alles andere als eine sichere Verhütungsmethode.
Herr Dörfler, wenn ich das mal so sagen darf, die Zeit verging wie im Fluge. Unsere halbe Stunde ist schon rum. Wir müssen aufhören. Ja, meine Damen und Herren, Sie waren ganz gebannt und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Was Sie jetzt gehört haben, war ein Auszug aus dem Buch Das Liebesleben der Vögel. Wir haben gesprochen mit dem Autor Ernst Paul Dörfler. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich danke Ihnen, dass Sie hier gewesen sind. Herzlichen Dank.
MDR Kultur. Das Radio.